Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Hallo und willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Formats Insight Spirits. Mit spontanen Aussagen, Eindrücken und Stories zu plötzlich und zufällig ausgewählten spirituellen Themen.
Hallo!
Ja, Camille, du gehst gleich mit dem Zeigefinger mit geschlossenen Augen über eine große Liste mit spirituellen Begriffen aus einem Lexikon der Esoterik, das ich einmal vor Jahrzehnten angefangen habe zu schreiben. Und der Begriff, auf den dein Zeigefinger mit geschlossenen Augen dann gleich landet, das ist unser erstes zufällig ausgewähltes Thema. Okay, Kabbala. Interessant. Ja, die Kabbala, sehr, sehr mystisch, ist ja auch ein ganz, ganz weites Feld. Jüdische Mystik und Geheimlehre. Viele numerologische Themen kommen auch aus dieser Richtung. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Baum des Lebens, wie man ihn nennt, in der Kabbala sehr bedeutsam ist, der wiederum dem Tarot, also den Tarotkarten zugrunde liegt, was man auch in meinem Tarotkurs lernt, und wenn man anfängt, sich mit dem Tarot ein bisschen systematischer zu befassen und nicht nur über die Bilder, dann sieht man, dass da eine eigene Symbolik und auch Systematik dahinter liegt, wie die großen und die kleinen Arkana, also die großen und kleinen Geheimnisse, das heißt nämlich Arkana des Tarots, zu deuten sind. Ja, du warst ja auch mal in diesem Kurs dabei, Tarotkarten legen. Erinnerst du dich ein bisschen noch daran? Arbeitest du eigentlich mit den Tarotkarten noch für dich?
Manchmal ja. Ich hatte letztens für Rauhnächte jeden Tag jede Karte gelegt. Also wie wird der nächste Monat sein? Und wie wird Januar eine Tarotkarte gelegt? Wie wird Februar? Und manchmal mache ich nur Entscheidungshilfen. Also die drei Karten lege ich hin und komme, manchmal lese ich das nach. Komm gut zurecht, muss ich sagen, aber bin längst keine Experte darin. Also für mich kann ich gut verstehen, was die Karten sagen.
Ja.
Es ist auch sehr hilfreich. Und ja, mag ich, die Tarotkarten mag ich total. Und du hast auch, glaube ich, in deinem Seminarzentrum auch einen Kabbala-Baum, richtig?
Ja, dieser Baum des Lebens, der hängt da im Flur, genau. Das ist in einer Abbildung aus der spirituellen Tradition des Meisters Omram Michael Ayvanov. Und der hat auch mit der Kabbala gearbeitet. Ja, die Kabbala ist ja sehr, sehr komplex, wie ich eben schon sagte. Wir haben auf diesem Baum des Lebens diese 10 verschiedenen Stufen, über die sich in der Schöpfung etwas manifestiert. Und auf der 10. Stufe wird es dann dinglich, materiell und konkret auf dieser Erde. Davor geht es verschiedene Stufen aus den feinstofflichen Ebenen hinunter, bevor sich etwas manifestieren kann. Man spricht auch von den 4 kabbalistischen Ebenen, die zum Beispiel in den Hofkarten im Tarot deutlich werden. Da ist zum Beispiel als erstes der König, der einfach nur wahrnimmt. Da geht es um Wahrnehmung auf der ersten Ebene. Mhm. Auf der zweiten Ebene geht es darum, dass man diese Wahrnehmung auf sich bezieht. Das ist die Königin. Also zum Beispiel nicht nur hier schwingt etwas in der Luft, sondern wie fühlt sich das für mich an, dass das in der Atmosphäre da ist. Auf der dritten Ebene geht es darum, etwas zum Ausdruck zu bringen. Das ist die Ebene des Ritters im Tarot. Deswegen sitzt er auch auf dem Pferd und reitet irgendwo hin und sagt zum Beispiel, das möchte ich so und so haben, wollen wir dies und das tun. Also da geht man dann in die Handlung, vorher ist man nur in der Wahrnehmung. Und auf der vierten Ebene, das ist dann die Ebene des Buben oder des Pagen im Tarot, da wird dann gehandelt, also da wird die Sache dann umgesetzt, da wird es wirklich konkret getan. Das sind so diese 4 verschiedenen Ebenen, über die etwas ins Sein und in die Manifestation kommt. Im Grunde eine Art uraltes spirituelles Coaching-System, könnte man sagen.
Und wie oft werfst du selber Tarotkarten für dich nach dem System?
Tatsächlich immer, wenn ich es benötige. Ich benutze gerne die Entscheidungslegung, wenn ich auf die Schnelle mal nicht weiß, aus rationalen Überlegungen oder auch nach Gefühl, was zu tun ist. Also wenn etwas nüchtern klar ist, dass ich etwas tun sollte, dann mache ich das einfach. Wenn mein Gefühl dazu klar ist, dann weiß ich auch, was zu tun ist. Aber wenn weder das eine noch das andere da ist, was ja manchmal der Fall ist, vor allen Dingen, wenn man unter Zeitdruck eine Entscheidung treffen muss, für ja auch einen kleinen Verlag, manchmal sind da einfach Dinge auch zu entscheiden bis zu einem gewissen Tag. Und dann, wenn das weder rational noch irrational klar ist, von der Entscheidung her mache ich dann eine Legung. Und das ist unterschiedlich. In den Phasen, wo ich viel entscheiden muss, ein-, zwei-, dreimal die Woche, in Phasen, wo ich nicht so viel entscheiden muss, seltener, sehr viel seltener. Und man kann ja auch andere Legungen machen, wie das Keltische Kreuz, also auch zur Selbsterkenntnis natürlich, nicht nur für Entscheidungen oder dass ein Thema so ein bisschen mehr verstehen. Was ist die Botschaft für mich in einer bestimmten Dynamik in meinem Leben oder in der Beziehung zu einer bestimmten Person? Was will mir das sagen? Wie gesagt, wenn ich das schon spüre, intuitiv ist es ja auch okay, aber manchmal steht man ja auch ein bisschen auf dem Schlauch. Man hat so blinde Punkte in sich, jeder Mensch kennt es ja. Und dann finde ich so eine Tarotlegung immer ganz aufschlussreich.
Das ist schön, dass man bei den Tarotkarten das schnell lernen kann, schnell verstehen kann und wie gesagt, sich selbst helfen kann, wenn man Entscheidungshilfe braucht. Mhm. Die anderen Legungen sind ein bisschen komplizierter, wie du gesagt hast, dieses keltische Kreuz und die andere Legung, aber Entscheidungshilfe, ich denke, das kann jeder.
Ja.
Ja, da braucht man nur das Buch am Anfang nachzuschlagen, aber das ist die einfachste Legung, das ist schöner daran, dass die Systeme unterschiedlich leicht und auch schwieriger sind.
Ja, genau. Und natürlich geht das Thema Kabbala noch weit darüber hinaus, aber da bin ich auch kein umfassender Experte. Es gibt sehr viele uralte kabbalistische Schriften aus der alten jüdischen Tradition. Sehr, sehr spannend und man kann in unterschiedlichster Weise damit arbeiten. Und viel Numerologie, also auch Zahlenmystik, kommt auch aus der Kabbala.
Das wäre zum Beispiel, wenn ich zu oft die Zahl 333 sehe, was heißt das in der Kabbala-Lehre?
Genau, ja? Wenn man ständig durch die Stadt geht und es würde einem oder wo auch immer sehr oft die Zahl 3 oder 333 erscheinen, könnte man zum Beispiel in aus der Kabbala stammenden Zahlenmystik Nachschlagewerken schauen, was das bedeutet. Wir haben auch mal zwei Folgen dazu gemacht, wenn du dich erinnerst. Wir haben in der 108. Folge und in der 111. Folge mal jeweils die Zahl 108 und die 111 numerologisch angeschaut. Das fand ich auch ganz spannend. Ja, so viel dazu. Wollen wir noch ein zweites Wort machen, einen zweiten Begriff? Wir können mal schauen, wo dein Zeigefinger jetzt landet. Auf dem Tao Te Ching. Na, dann springen wir direkt rüber nach Asien jetzt, vom Westen. Die Kabbala ist ja ein ursprünglich westliches System, aus dem Jüdischen kommt. Das Jüdische ist ja eine der zentralen spirituellen und auch kulturellen Traditionen des westlichen Abendlandes. Und jetzt springen wir rüber nach Asien, nach Fernost, wie man so schön sagt, gerne. Und das Tao Te Ching ist aus China stammend, aus dem Chinesischen kommend, das älteste Schriftstück des Taoismus. Taoismus wiederum ist eine der beiden Hauptreligionen in China. Neben dem Konfuzianismus, da gibt es den heiligen Konfuzius, der auch sehr wichtig ist in China, gibt es auch das Tao Te Ching. Und das ist ein Buch mit sehr vielen Weisheiten. Das liest sich wirklich sehr, sehr schön. Und das heißt so, weil der Autor vermutlich der ehrwürdige Lao Tse ist. Ein alter Weiser aus China. Also da gibt es eine Legende dazu. Das Buch ist übrigens toll. Es lohnt sich aber auch zu gucken, in welcher Übersetzung man das kauft. Manche Übersetzungen ins Deutsche sind besser, manche sind nicht so spirituell gelungen, finde ich. Und es gibt eine Legende dazu, wie das entstanden ist. Dieser ehrwürdige Lao Tse, dieser alte weise Mann, soll an irgendeinem Punkt sein Land verlassen haben und war an der Grenze. Da war so ein Grenzposten und da wurde er nochmal aufgehalten und gesagt, was, Sie wollen jetzt hier gehen? Und er sagte wohl, ja, ich möchte jetzt in die Berge oder möchte das Land verlassen. Und da man gesehen hat, dass er ein weiser Mann ist, hatte der Grenzposten, der wusste das, der war bekannt im ganzen Land, hat man gesagt, ja, aber wenn du jetzt gehst, dann hinterlass doch mal die Essenz deiner Weisheit, bevor du gehst.
Der war klug.
Ja. Ein sehr kluger Grenzposten. Ja. Und dann hat Lao Tse gesagt, okay, dann schreibe ich jetzt hier mal zusammen, was das Wichtigste ist, was zu sagen ist, spirituell gesehen. Und daraus, das ist das Tao Te Ching.
Das, hast du das Buch bei dir zu Hause?
Ja, ich habe es hier im Bücherschrank. Wir können nach der Folge mal reinschauen, gleich, wenn du magst. Ja, wie gesagt, es lohnt sich da mal ein bisschen, die Übersetzung, bevor man das kauft, anzusehen, mal reinzulesen, ob das so zu einem passt.
Taoismus ist generell so eine Philosophie, dass da, ich habe so ein Buch gelesen, dass das alles, das, was du machst, so leicht geschehen, in so einem Flow-Zustand. Und das ist wichtig, dass die Energie stimmig ist. Dazu kann ich mich erinnern, Taoismus-Buch, gibt es davon mehrere gelesen?
Ja, wir haben das Thema ja auch schon mal in früheren Folgen aufgegriffen. Taoismus geht es auch viel um Lebensqualität, könnte man in heutigen Worten sagen, also um das Leben, auch um Vitalität noch mehr als in anderen, vielen anderen Religionen. Auch darum, dass man zum Beispiel sehr alt werden kann. Es gibt auch durchaus bestimmte sexuelle Methoden und Dinge, die man da im Taoismus speziell auch lernen kann, gibt es auch im Hinduismus, aber auch im Taoismus ist ein großer Punkt, das ist ja nicht in allen Religionen so. Und auch Verjüngung, das Thema Verjüngung oder sehr alt werden und jung bleiben, ist ein großes Thema im Taoismus. Eigentlich ganz spannend, ne?
Und das Thema ist durch gesunde Ernährung, wahrscheinlich durch Schlaf, durch Sport, oder?
Genau. All diese Dinge kommen schon vor im Taoismus, weil man sagt auch, das diesseitige Leben, also jetzt gerade, ist schon sehr bedeutsam. Und das Jenseits, okay, ist auch wichtig, aber das kommt dann irgendwann. Und während es in anderen Religionen ja viel auch um das Jenseits geht, im Islam zum Beispiel, auch im Christentum, ne? Mhm. Weil man sagt, dann mach alles richtig hier, damit es dann später gut wird, ne, sage ich jetzt mal sehr verkürzt, aber das ist schon so eine Grundaussage, die zumindest im Christentum und Islam sehr vorhanden ist, und im Taoismus macht man das nicht so, da sagt man, guck, was jetzt ist, und macht das Beste jetzt draus, was können wir denn jetzt hier tun, um, ich sag mal ganz verkürzt, eine gute Zeit zu haben, aber natürlich auch spirituell dabei zu sein. Ja. Spannend. Also gut, dass es diesen Grenzposten damals gab, der den alten weisen Mann erkannt hat. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier, wir machen noch einen dritten, ne? Wir sind noch nicht am Ende. Okay, dein Zeigefinger ist gelandet auf dem Tarot. Okay, dann wechseln wir wieder zurück in den Westen. Und ja, haben ja eben auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Man kann das übrigens auch Tarok nennen. Was übrigens auch spannend ist zum Tarot, kann man noch sagen, das ist ja, unsere Kartenspiele sind ja auch aus dem Tarot entstanden. Also wenn man zum Beispiel so ein Skatspiel hat mit 32 Karten oder Mau Mau spielt man damit. Oder wenn man so mit 2x52 Karten ein Kartenspiel hat, mit dem man Rommi, Bridge und Kanasta spielen kann. Das sind alles Kartenspiele, die letzten Endes auch aus den Tarotkarten entstanden sind. Das ist interessant, oder?
Interessant. Ja. Das ist alles, also diese Kartenspiele aus Tarot entstanden.
Ja.
Oh, gut zu wissen.
Und in Frankreich und in Italien spielt man bis heute im Mittelmeerraum noch auch das Tarot sogar als Kartenspiel. Das ist ganz spannend. Ich habe mal ein Jahr in Frankreich gelebt und habe das da gelernt. Da habe ich abends immer mit der Familie, wo ich gelebt habe, Tarot gespielt, aber als Kartenspiel.
Als Kartenspiel, nicht als Tarot, sondern als
Kartenspiel. Ja, so ein bisschen so wie so eine Mischung. Ich finde mal, das hat so eine Ähnlichkeit wie Skat. Also man spielt auch, wenn man zu dritt spielt, zum Beispiel 2 gegen 1 oder zu viert 2 gegen 2. Oder man kann es auch zu fünft spielen, dann spielen 2 gegen 3. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend. Und es gibt auch sowas wie Joker, also Atu auf Französisch, und noch mehr, also so wie Trumpf im Skat. Und es ist alles eine sehr, sehr schöne Sache. Und beim Tarot hat man halt noch 4 Ebenen, also da ist nicht, wir haben ja König, Königin und Bube, genau, Bube in den normalen Kartenspielen, und im Tarot gibt es immer noch König, Königin, Ritter und Bube, also noch so eine 4. Ebene
Ritter und dazu. Bube.
Genau. Ich glaube, ich habe das gerade in dieser Folge vorhin auch gerade erklärt mit diesen 4 kabbalistischen Ebenen, weshalb es da diese 4 Ebenen gibt. Und davon ist dann quasi eine weggefallen in den üblichen Kartenspielen, die man heute so benutzt, um seine kleineren Spiele wie Mau Mau oder Skat oder solche Sachen zu spielen.
Ja. Und das System, Tarot-Kartensystem, ist von Arthur R. Waite erfunden worden.
Das ist das bekannteste Set des Tarot von Arthur E. Waite, und auch der Natürlich muss man dazu sagen, der Malerin Pamela Coleman Smith, die haben das zusammen gemacht. Eigentlich müsste man sagen, dass es das Smith-Waite-Tarot ist. Wird heutzutage, setzt sich das auch immer mehr durch. Früher hat man das Rider-Waite-Tarot genannt. Das hatte damit zu tun, dass der damalige Herausgeber und Verlagsinhaber Rider hieß, der das Tarot rausgegeben hat und da mal eben kurz seinen Namen mit reingeschrieben hat, aber eigentlich an dem Tarot gar nicht mitgewirkt hat. Und eigentlich sind es so, dass es der Waite und die Smith waren, die das Tarot gemacht haben. Und das ist das weltweit bekannteste Tarot. Es gibt aber auch andere Tarots, eins von Aleister Crowley, das ich allerdings nicht empfehlen würde, weil er ein bisschen eine schwierige Persönlichkeit war und da auch der ein oder andere eigentümliche Inhalt dann auch in den Karten und in den Bildern drin ist, was nicht so schön ist, wenn sich das dann so reproduziert. Und dann gibt es noch von Oscar Wirth, glaube ich, auch ein sehr schönes Tarot oder das Marseille-Tarot ganz am Anfang, das war die erste Form des Tarot. Das ist ganz spannend, da waren noch bei den Zahlenkarten von 1 bis 10 noch keine Bilder. Und das heißt, man brauchte damals noch einen Tarotkartendeuter. Mhm. Wenn man zum Beispiel die 5 der Stäbe gezogen hatte und da war kein Bild drauf, dann wusste man als ein normaler Bürger sozusagen nicht, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und man konnte auch nicht über ein Bild so intuitiv versuchen, sich das zu erschließen, weil da waren gar keine Bilder drauf. Das heißt, man musste dann zum Tarotkartendeuter gehen und der hat dann ein Honorar genommen und hatte dann seinen Beruf dadurch gesichert.
Spannend. Da war quasi wie zwei Berufe, was eigentlich jetzt nur... Wenn man das lernt, kann man selber Karten legen und da war es wie zwei Berufe.
In früheren Zeiten war das ja auch so, das war auch bei den Priestern so, auch in den Kirchen, dass die natürlich dieses Wissen noch mehr für sich behalten haben, dass die Leute auch noch zu ihnen kommen müssen und dass ihre Existenzberechtigung ein bisschen war, dass sie dann die Vermittlung nach oben hergestellt haben. Ne? Mhm. Und heutzutage gibt es das natürlich auch noch. Es ist auch gut, dass es spirituelle Lehrer gibt und Menschen, die noch ein bisschen mehr wissen als der Normalbürger. Aber, was ist ein blödes Wort, Normalbürger, der einfache Mensch, aber man kann ja auch schon als Mensch, ohne dass man das jetzt studiert hat, schon eine sehr gute Intuition haben und einen sehr individuellen eigenen Zugang zu diesen ganzen spirituellen Themen. Das nimmt ja in der heutigen Zeit auch zu, in dieser Zeit, wo wir jetzt auch ins Wassermann-Zeitalter gehen. Das ist eine wunderbare Entwicklung und deswegen nimmt es auch immer mehr zu, dass man mit Kursen selber zum Beispiel Reiki lernen kann. Ich gebe ja auch solche Kurse, du auch, und Tarotkurse und so weiter. Und dann kann man das natürlich auch selber lernen und ist nicht mehr darauf angewiesen, zu jemandem hinzugehen. Man kann sich natürlich trotzdem auch helfen lassen, man kann nicht alles alleine machen, aber es ist schon gut, wenn man da so ein bisschen autonomer, autarker wird an der Stelle. Und das war früher so ein bisschen anders. Und deswegen hat Arthur E. Waite meines Wissens damals der Erste, der den Tarot so gemacht hat, dass jede Karte ein Bild drauf hat, sodass man über das, dass man genau, dass man den Kartenleser nicht mehr braucht, sondern über das Bild einen eigenen intuitiven Zugang dazu finden kann. Später kamen dann noch die Bücher dazu, das hat er noch nicht gemacht, aber zum Beispiel heutzutage gibt es sehr viele sehr gute Tarotbücher. Ich habe auch eins gemacht, wo jede einzelne Karte nochmal erklärt ist, auch wie die Bilder gemeint sind. Und dann kann man auch da nochmal nachlesen und immer mehr einen eigenen persönlichen Zugang zu der ganzen Sache finden. Das ist doch voll die gute Sache, oder?
Voll cool, dass es jetzt so ein System gibt, was auch zugänglich ist und dass man sich selbst und den anderen helfen kann.
Ja. Ja, in diesem Sinne denke ich, soll das für heute ausreichen für diese Folge. Und wie immer der kurze Satz, wir freuen uns auch über Spenden, auch über kleinere Beträge zur Deckung unserer Kosten für den Podcast auf unser PayPal-Konto paypal.me/unserpodcast. Danke und bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.